Maria, nimm schon mal.
Andreas Müller füllt die Kaffeetassen. Es ist Freitagnachmittag und er ist zu seinem Wochenendbesuch bei seiner Mutter und ihrer polnischen Betreuerin Maria. Es gibt Apfelkuchen, von Frau Müller selbst gebacken. Maria ist voll des Lobes.
Schmeckt gut.
Ruth Müller ist Anfang 80. Backt sie noch oft?
Selten.
Frau Müller wohnt nach wie vor in ihrem Haus in einem Dorf 30 Kilometer östlich von Stuttgart. Schön gelegen in der Nähe des Waldes. Hier hat Frau Müller mit ihrem verstorbenen Mann drei Söhne großgezogen, den Garten gepflegt, an dem sie nach wie vor hängt, erzählt der Sohn.
Das ist der Hauptgrund, weshalb sie unbedingt hier leben möchte und bisher den Garten machen konnte und jetzt das halt immer weniger wird.
Schön ist schon, aber Arbeit ist auch, ja, und das wird halt immer schwieriger für mich. Ja.
Alter und Krankheiten hinterlassen ihre Spuren. Und weil Frau Müller sonst im Haus alleine wäre, ist Maria Kubiela aus Polen da und kümmert sich um sie.
Einmal ich koche polnische, Frau zweite Mal schwäbische Kuchen.
Die beiden Frauen verstehen sich, trotz der sprachlichen Hindernisse. Und sie mögen sich.
Die ganze Zeit lachen, zusammen schön stricken, Socke, ja, ich lerne stricken, Socke, meine Enkelin.
Maria Kubiela kocht und strickt nicht nur, sie erledigt den Haushalt, all die schwere Arbeit, die Frau Müller nicht mehr machen kann, geht mit ihr spazieren und ist einfach da. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes sind mehr als 2,5 Millionen Menschen in Deutschland pflegebedürftig. Manche stärker, manche weniger stark. Etwa 70% von ihnen werden zu Hause betreut. Von den Angehörigen, mit Hilfe von Pflegediensten und eben auch von Frauen wie Maria Kubiela, die für diese Arbeit zwischen 600 und 1500 Euro im Monat verdienen. Manche sind angemeldet, sehr viele aber nicht. Sie kommen aus Polen, Rumänien, Bulgarien. Osteuropäische Frauen, die solche Pflege in deutschen Haushalten übernehmen. Männer sind in diesem Beruf die absolute Ausnahme. Ihre Zahl wird bundesweit auf 100.000 bis 150.000 geschätzt. Genaue Zahlen hat man nicht, denn viele sind ohne Papiere beschäftigt. Doch, dass sie da sind, ist unübersehbar. Man braucht nur im Bekanntenkreis zu fragen. Jeder kennt einen Fall oder ist gar selbst betroffen. Für Andreas Müller und seine Geschwister war klar, wenn die Mutter zu Hause bleiben will, dann werden sie versuchen, eine Lösung zu finden.
Das Hauptkriterium für das Modell war, die Chance zu behalten, dass meine Mutter in ihrer Umgebung bleiben kann.
Andreas Müller wohnt noch am nächsten, aber immer noch 100 Kilometer weit weg. Die anderen Brüder noch weiter. Das Angebot, zu ihm und seiner Frau zu ziehen, schlug die Mutter aus. Sie wollte Sohn und Schwiegertochter nicht belasten.
Ich kann es beinahe nicht verantworten. Die ganze Freizeit müssen sie noch mir oder ausrichten und das ist nicht gut, das wird für die Dauer, ich hoffe, ich lebe nicht zu lang, aber für die Dauer ist das nichts.
Auf der einen Seite ist ein alter Mensch wie Frau Müller, der Hilfe und Unterstützung braucht. Auf der anderen Seite eine Frau aus Polen wie Frau Kubiela, die dringend Geld und Arbeit braucht.
Ich habe einen Mann, ist viel krank, ist Herz, muss viel kaufen, Medikamente ganz teuer. Ich habe ganz wenig Rente. Ich gesund muss arbeiten.
Nach fast 40 Jahren Arbeit im Büro reicht die Rente vorne und hinten nicht. Da die 63-Jährige in Polen nichts fand, suchte sie eine Stelle als Haushaltshilfe in Deutschland. Sie wandte sich an den Verein für internationale Jugendarbeit, kurz VIJ in Stuttgart, eine Einrichtung unter dem Dach der Diakonie. Dort werden osteuropäische Frauen nicht nur beraten, sondern auch in Haushalte vermittelt. Eine solche Stelle ist für viele eine beliebte Option. Die Frauen brauchen keine Vorkenntnisse und haben auch gleich ein Dach über dem Kopf, weil sie bei der Familie wohnen, erklärt Maria Simo vom VIJ. Die Theologin ist gebürtige Rumänin und kümmert sich um Frauen, die in Haushalten leben und arbeiten.
Wenn die Frauen mit 900 Euro im Monat als Netto bleiben, das ist ihr Geld, ist die einzige Lösung für die Osteuropäerinnen, schnell Geld zu verdienen.
Möchten Sie, Herr Krieger, zu trinken, zu essen?
Bitte?
Ein anderes Haus, diesmal südlich von Stuttgart. Katalina Miron aus Rumänien wohnt im Haus von Kurt Krüger und pflegt ihn. Der 92-jährige Witwer kann sich nur noch eingeschränkt bewegen. Aber in ein Heim wollte auch er nicht.
Nee, mein Haus ist mein Kastel.
Sein Haus ist groß und geräumig. Die Bäume im Garten hat er selbst gepflanzt und sich alte Jahre an ihrem Wachstum erfreut. Catalina Miron ist für das Haus und für ihn zuständig.
Ich schaue nach, was im Haus zu tun ist, was für eine Unterstützung gebraucht wird. Ich koche, putze, helfe bei der Toilette. Alles, was zu tun ist.
Der Sohn von Herrn Krüger wohnt und arbeitet in der Nähe von Köln und kann ihn nur alle paar Wochen besuchen. Auch er respektierte den Wunsch des Vaters, so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden zu bleiben. Catalina Miron muss sich nicht alleine um Herrn Krüger kümmern. Die Nachbarin Ingrid Horn ist ebenfalls seit Jahren hier, schon als die Frau von Herrn Krüger lebte.
Das Einkaufen übernehme ich heute nach wie vor. Ich mache die schriftlichen Sachen, die Telefonate, die Besorgungen, Ärztebesuche, ja, all diese Dinge.
Eine Situation wie bei Herrn Krüger mit gleich zwei Frauen, die ihn betreuen, ist nicht selbstverständlich. Und auch nicht, dass alles ganz legal abläuft. Sowohl Catalina Miron aus Rumänien als auch Maria Kubiela aus Polen sind offiziell angestellt. Vermittelt über den Verein für internationale Jugendarbeit der Diakonie. Der VEJ machte zwar schon lange Beratung in diesem Bereich, sah aber immer stärker die Notwendigkeit, auch in die Vermittlung einzusteigen, um die Frauen zu schützen. Denn kirchliche Einrichtungen beobachteten, dass aufgrund der Freizügigkeit für europäische Arbeitnehmer immer mehr Osteuropäerinnen irregulär als Betreuungskräfte arbeiteten. Sich für die Schwachen einzusetzen, für jene, die ihre Rechte nicht selbst wahrnehmen können, ist ein Anliegen der Kirche und gehört von Anfang an zum christlichen Glauben dazu. 2011 wurde das Projekt Fair Care, also faire Pflege, ins Leben gerufen, unterstützt auch vom Verband Evangelische Frauen in Württemberg. Die Theologin Esther Peilo, Bundesgeschäftsführerin des Vereins für internationale Jugendarbeit und in den letzten 3 Jahren für die Umsetzung von Fair Care zuständig.
Die Tatsachen lagen auf der Hand, dass Frauen da sind, die unsichtbar sind. Da werden Menschen in Rollstühlen in die Altenarbeit gefahren und Frauen draußen kommunizieren und dann verschwinden sie wieder. Oder auch Diakonie-Sozialstationen haben gesagt, wir kommen da in eine Familie, die sagt, wir brauchen jetzt eure Pflegedienstleistungen, wir haben jetzt eine polnische Cousine da, die hilft. 4 Wochen später war die nächste polnische Cousine da und 3 Wochen später nochmal eine andere polnische Cousine.
Die Unsichtbaren sichtbar machen, die Frauen aus der rechtlichen Grauzone herausholen, das wollte Fair Care. Vermittlung auf legaler Basis und zu einem fairen Preis. Ansprechpartner sein für die Frauen und für die Familien, im Konfliktfall eingreifen. Außerdem baute der VEJ Kooperationen mit kirchlichen Beratungsstellen in Polen und Rumänien auf, um für die arbeitssuchenden Frauen auch in ihren Ländern präsent zu sein. Pflegekraft. Gibt man den Begriff im Internet ein, erhält man sofort einschlägige Angebote. Frauen aus Osteuropa als 24 Stunden Rundum-Service. Im Grunde ist es ganz einfach. Eine Vermittlungsagentur anrufen und in ein paar Tagen steht dann eine Frau vor der Tür. Man kann sich nur wundern, wer da alles vermittelt. Und längst nicht alle arbeiten seriös. Maria Simo hat über ihre Beratungsstelle beim VEJ schon viel erlebt.
Von Privatpersonen, Lkw-Fahrern, die für deutsche Speditionen arbeiten, deutsche ausländische Agenturen, sogenannte Scheindienstleistungsfirmen im Ausland. Da hat sich ein richtiger, sage ich, schwarzer Markt entwickelt.
Das Risiko, entdeckt zu werden, ist für die Familien mehr als gering. Esther Peilo.
Da kann nicht kontrolliert werden. Also die Haushalte sind privat geschützt. Da kann auch der Zoll keine Stichproben machen wie auf einer Baustelle oder auf einer Schlachterei, wo ja sonst immer Fälle von Arbeitsausbeutung aufgedeckt werden. Da sind Privathaushalte gesetzlich, rechtlich nochmal ausgenommen. Und deswegen ist es auch eine ganz enorme Dunkelziffer von den Frauen, die überhaupt da betroffen sind.
Interviews mit Familien zu führen ist kompliziert. Nur wenige sind dazu bereit und nicht alle wollen ihren richtigen Namen nennen. Ist der Grund eine Art von Scham? Wirft man sich vor, kein gutes Kind zu sein, weil man für die eigenen Eltern eine fremde Hilfe holt? Oder will man unangenehmen Fragen ausweichen, zum Beispiel über den Status eben dieser Hilfe und über die Bedingungen, unter denen sie arbeitet? Veronika aus Rumänien hat mehrere Monate lang eine 92-jährige Dame gepflegt, für 800 Euro im Monat und schwarz. Diese Zeit liegt zwar hinter ihr, aber darüber zu sprechen, kostet Veronika Überwindung. Ihren richtigen Namen will sie nicht nennen. Wir treffen uns an einem neutralen Ort. Im Haus der alten Dame lebte auch eine der beiden Töchter. Doch Veronika war zuständig für alles.
Arbeiten gemacht und in die Nacht 3-4 Mal aufstehen und muss Toiletten mit Frau und keine Pause gehabt.
ununterbrochen da sein zu müssen. Das hat Veronika fertig gemacht.
Tochter spaziert den ganzen Tag und ich arbeite ohne Pause. Keine Wochenende. Und ich gesagt, ich brauche Pause. Und sie war böse und sagt, nee, was Pause brauche du? Du geh in Rumänien, mach eine Pause.
Nicht als Mensch wahrgenommen zu werden, der auch Bedürfnisse hat, darunter litt Veronika stark. Sie konnte sich an niemanden wenden. Die rumänische Agentur, die sie vermittelt hatte, war nicht erreichbar. Über eine Bekannte bekam sie die Telefonnummer vom VJ und von Maria Simo.
Ich angerufen und denke, ah, ist eine sehr gute Frau. Und sie mir ganz helfen.
Noch heute muss Veronika weinen, wenn sie an diese Monate zurückdenkt. Der geringschätzende Umgang mit ihr hat tiefe Narben hinterlassen. Mit Hilfe von Maria Simo fand sie aus der Situation heraus. Heute arbeitet sie ganz legal bei einer anderen Familie und ist hochzufrieden. Das Beratungstelefon von Faircare bleibt nie lange still. Immer wieder rufen Frauen an, die nach ihren Rechten fragen. Viele Familien stehen auf dem Standpunkt, ich zahle, also definiere ich allein den Rahmen, sagt Maria Simo.
Viele denken, okay, sie kommen zu uns, weil sie Hilfe brauchen. Sollen sie zufrieden sein, wenn sie jetzt mit 600 Euro nach Hause gehen?
Die Frauen beißen die Zähne zusammen und fügen sich, denn sie sind in Not. Oft nehmen sie das erstbeste Angebot. Ob legal oder illegal, diese Frage erscheint dann sekundär. Veronika wurde nach mehreren Jahren in einer Textilfabrik arbeitslos, hat Mutter und Kind, die versorgt werden müssen, und sie ist alleine.
War nicht so richtig in Rumänien mit Arbeiten, noch wenig Geld und kann ich leben.
Für die 47-jährige Catalina Miron ist Deutschland der Rettungsring, wie sie sagt. Die studierte Ingenieurin hat früh ihre Kinder bekommen und deswegen immer als Sekretärin oder Buchhalterin gearbeitet. Aber in Rumänien findet sie keinen Job mehr und ihr Mann arbeitet nur noch sporadisch.
Mein Mann war der Hauptverdiener, aber er war 2 Jahre lang sehr krank, war oft im Krankenhaus. Die Kinder hatten Träume. Die Tochter wollte in England studieren. Der Sohn wollte auch studieren. Und wir hatten nicht mehr die finanziellen Möglichkeiten. Deswegen habe ich mich entschieden, nach Deutschland zu kommen.
Viele der Frauen erleben Druck von allen Seiten, beobachtet Maria Simo. Die Angehörigen im Heimatland erwarten Unterstützung und viele deutsche Familien überdurchschnittlichen Einsatz.
Es gibt Situationen, wo die Frauen nicht als Mensch und Werte gesehen wird, sondern so wie eine Ware. Ich zahle dafür und entsprechend muss sie alles für mich machen. Es gibt bestimmte Frauen, die nicht nur im Haushalt von den Pflegebedürftigen arbeiten müssen, sondern auch für die Tochter oder den Sohn in der Nachbarschaft noch bügeln, putzen, kochen für die gesamte Familie.
Manche Frauen sind so verzweifelt auf der Suche nach Arbeit, dass sie bei den Agenturen Schulden machen oder Gebühren für die Vermittlung zahlen, noch bevor sie einen Euro verdient haben.
Es gibt bestimmte Parallele zum Menschenhandel, auch sage ich Zuhälter, so ungefähr. Es gibt Männer, die jeden Monat bei der Frau vorbeigeht und das Geld sich in die Tasche reinsteckt. Es war eine zum Beispiel, die monatlich 300 Euro von den Frauen einfach geholt hat, monatlich.
Und dann ist da auch der alte Mensch, der betreut wird. Auch dieser hat Erwartungen, Vorstellungen, ein Recht auf Altern in Würde. Das Zusammenleben mit einer fremden Person im Haushalt klappt nicht immer reibungslos. Die Verständigung ist manchmal schwierig. Viele Frauen sind nicht auf Demenz oder Bettlägerigkeit vorbereitet, haben nie zuvor Medikamente verabreicht. Gerade Letzteres ist aber in Deutschland nur entsprechend geschultem Personal erlaubt. Viele Familien ignorieren es einfach. Vermittlungsangebote seitens kirchlicher Einrichtungen gibt es in vielen Regionen Deutschlands, nicht nur von der Diakonie, sondern auch von der Caritas. Sie funktionieren ähnlich wie jene von seriösen Agenturen. Die Frau hat einen Vertrag und ist renten- und krankenversichert. Doch Modelle wie das von Faircare legen Wert darauf, dass die Frauen ordentlich bezahlt werden und auch nicht die alleinige Verantwortung für die Pflege übernehmen. Die Bundesgeschäftsführerin des VJ, Esther Peilo.
Das Modell bietet sich vor allem an, wenn Familienangehörige da sind, vor Ort sind oder ein gutes nachbarschaftliches Netzwerk da ist oder wenn der Pflegedienst intensiv eingebunden sind, das dann noch als zusätzliche Unterstützung, da funktioniert Faircare hervorragend.
Aber wer kann das kontrollieren? Manche Familien kündigen den Pflegedienst, sobald sie eine Frau einstellen. Sie wollen an den Gesamtkosten sparen. Auch wenn es oft steuerliche Entlastungen gibt, ist der Betrag dennoch für viele zu hoch. Die Betreuerin, die den Status einer Haushaltshilfe hat, kostet zwischen 2.000 und 2.300 Euro brutto im Monat, etwa doppelt so viel wie bei Schwarzarbeit. Bei den Frauen kommen nach Abzug aller Abgaben zwischen 950 und 1.200 Euro an. Nicht unbedingt mehr als bei illegalen Arbeitsverhältnissen, aber sie sind rechtlich geschützt. Außerdem müssen die Familien der Betreuerin genügend Freizeit gewähren, zumindest auf dem Papier. Maria Simo.
Im Vertrag steht tatsächlich, dass sie nicht mehr als 38,5 Stunden arbeiten und danach werden mündliche Vereinbarungen zwischen den Frauen und den Familien gemacht. Wann nehmen sie frei, wann geht sie ins Bett? Und klar, wenn die beiden um 7 Uhr ins Bett gehen, für den ist es nicht mehr Arbeit, aber sie steht zur Verfügung. Und genau diese Zeit ist nicht geregelt.
Ist gemeinsames Fernsehen am Abend, wenn die Betreuerin eh im Haus ist, Arbeitszeit oder nicht? Was ist, wenn der Pflegebedürftige erst sehr spät zu Bett gehen will und die Helferin gezwungen ist, so lange aufzubleiben? Was ist, wenn der Pflegebedürftige nachts mehrmals aufwacht? Ein Graubereich, der nicht eindeutig bestimmt werden kann, auch bei legalen Verhältnissen nicht. Veronika beispielsweise schläft nachts immer mit offener Tür.
Ja, ich höre alles, was passiert etwas. Ist die Tür offen und dann höre ich.
Sie mache es freiwillig, sagt sie. Sie fühle sich sicherer, könne besser hören, falls die alte Dame, die sie pflegt, nachts etwas bräuchte. Veronika hat täglich 2 bis 3 freie Stunden, an denen sie etwas unternehmen kann. Einkaufen, einen Kaffee trinken gehen. Außerdem einen kompletten Tag pro Woche. Viel ist das nicht. Andreas Müller sieht auch die Seite der Frauen. Mit seinen Brüdern hat er sich die Besuche bei der Mutter sehr genau eingeteilt.
Da haben wir einen Plan über das ganze Jahr. Und einer kommt dann immer am Wochenende. Und dann habt die Frau im Prinzip einen freien Tag. Bei der Maria ist es so, dass sie dann mal jemand besucht hier aus der Umgebung, weil ja andere polnische Frauen auch in der Parallelstraße hier oder im Nachbardorf sind. Eigentlich wäre es gut, wenn die Frauen noch mehr Abwechslung hätten.
Viele Familien verstehen nicht, dass sie die Betreuerinnen auch überfordern können. Unter Umständen sogar zulasten des pflegebedürftigen Vaters oder der pflegebedürftigen Mutter. Sie sehen nicht, dass die Frauen Arbeitnehmerinnen sind und eben nicht die arme polnische Cousine, die man schamlos ausnutzen kann. Esther Peilo.
Es sind viele, die dann zu uns in die Beratung kommen, die sagen, also die zu betreuende Person ist mir wichtig, aber wie die Angehörigen mich behandeln. Das verletzt mich, das kränkt mich, unter diesen Bedingungen kann ich nicht weitermachen. Da geht es um Gerechtigkeit, da geht es um Mitmenschlichkeit und da geht es auch um die Würde.
Die Söhne und Töchter wollen den Bedürfnissen der Eltern gerecht werden, aber können oder wollen nicht die eigenen Lebensumstände radikal umstellen. Welche Lösung finden? Das ist keine einfache Entscheidung, sagt Andreas Müller.
Das ist dann schon so, dass man sich in gewisser Weise auch freikauft und sein eigenes Umfeld beibehalten kann, die berufliche Situation nicht ändern muss. Und insofern ist es natürlich zwiespältig.
Zumindest aber war für Andreas Müller klar, es muss ein legales Verhältnis sein. Alles andere hätte er, der bei einer Gewerkschaft arbeitet, nicht akzeptiert. Finanziert wird es über den Pflegestufensatz seiner Mutter, über ihre Rente und über einen zusätzlichen Betrag, den sich die 3 Brüder teilen. Zuerst hatten sie eine private Agentur beauftragt, die alles organisierte. Die Erfahrungen waren nicht gut, der Wechsel zu häufig, Mutter und Frauen kamen nicht miteinander klar. Und dem Sohn gefiel auch nicht, wie wenig Geld letztendlich die Frauen erreichte. Bei Anstellungen über Agenturen haben die Frauen oft einen Vertrag mit einer Vermittlungsstelle in ihrem Heimatland und werden nach polnischen oder rumänischen Maßstäben bezahlt. Bei Fair Care zahlt Andreas Müller genauso viel wie vorher auch, aber die Frauen bekommen mehr. Er ist nun direkt der Arbeitgeber. Ein enormer bürokratischer Aufwand.
Oh je. Das fängt an damit, dass erstmal zu klären ist, wie der Status ist, bezogen auf die Krankenkasse. Dann geht es weiter, dass man als Arbeitsstätte registriert werden muss von der Arbeitsagentur, dass man bei der Berufsgenossenschaft sich anmelden muss, Finanzamt und so weiter.
Es sind nicht viele, die bereit sind, die Prozedur auf sich zu nehmen. Wenn, dann hängt es vor allem mit ihrer Grundhaltung zusammen, hat man bei Fair Care festgestellt. Esther Peilo.
Wer auf das Angebot zurückgegriffen hat, waren Leute, die sich das dann zum Teil auch richtig angespart haben oder die dann auch gesagt haben, ja, okay, das hat die Oma erarbeitet und dann geht es jetzt auch für ihre Betreuung drauf. Das waren ja Leute, denen das Ethische auch sehr wichtig war.
Man muss sich auf Augenhöhe begegnen, meint auch Andreas Müller. Alles andere geht nicht.
Wenn zwei Personen miteinander leben, die stehen auf und sind dann zusammen, die frühstücken zusammen, die kochen zusammen. Wenn da der eine Teil jetzt nur Diener ist, dann geht es nicht. Die müssen sich wohlfühlen.
Hallo, kommen Sie rein. Zu wem wollen Sie?
Maria Simo hat immer ein offenes Ohr für die Belange der Frauen. Bei einer Tasse Tee oder Kaffee können sie erzählen. Manche erleben in den Familien Schreckliches.
Sexuelle Angriffe, dann mitten in der Nacht auf die Straße eine Frau rauszuschmeißen. Bei einer Frau, die eine Ohrenentzündung hatte und die betreute Person, der hat sie nie mindestens zur Apotheke gehen lassen, dass sie etwas gegen nimmt. Und die Folge war, dass die Frau mit der Ohr nicht mehr hört.
Dass die Frauen ein Recht auf Respekt und Würde haben, das müssen nicht nur Familien lernen. Auch in der Öffentlichkeit fehlt das Bewusstsein. Die ausländischen Betreuerinnen gelten als schnelle, bequeme und billige Lösung. Angebote wie Fair Care wollen sensibilisieren und gerechtere Wege aufzeigen. Doch bislang ist es nicht gelungen, die Politik davon zu überzeugen. Dabei gäbe es viele Möglichkeiten, meint Maria Simo.
Einmal, es gibt mit Entlastung der Familien, entweder bei den Sozialbeiträgen als Arbeitgeber oder es gibt sicher eine Lösung. Dann zweite war diese Anmeldeverfahren. Das ist tatsächlich für viele Familien eine richtig schwere Last. Dann gäbe tatsächlich die Möglichkeit zu schauen, wie kann man medizinische Betreuung zu Hause machen. Ob die Möglichkeit gibt, gleichzeitig zwei Frauen zu beschäftigen für Betreuung am Tag, in der Nacht. Aber das alles kostet ganz, ganz viel Geld. Das könnte man besser machen, aber dafür braucht man eine politische Wille.
Eine weitere Möglichkeit wäre, Zertifikate für die Vermittlungsagenturen einzuführen. Dann wüssten die Familien gleich, ob es sich um ein seriöses Angebot handelt oder nicht. Was bei fair gehandeltem Kaffee längst möglich ist, nämlich Siegel und Kampagnen und gesellschaftliche Akzeptanz, gibt es in der Pflege von Menschen nicht. Pflege von Angehörigen ist aufwendig und kostspielig, aber ein dringliches Problem. Die Gesellschaft ist einerseits auf die Arbeitskräfte aus Osteuropa angewiesen, aber gleichzeitig wird Stimmung gegen sogenannte Armutszuwanderung gemacht. Esther Peilo kann nur den Kopf schütteln.
Und insofern ist es schon eine Dreistigkeit, auf der einen Seite die Leute auszubeuten in Fleischereien, in Forstbetrieben, in der Landwirtschaft, in den Betreuungssituationen zu Hause und wirklich davon zu profitieren. Davon profitiert auch unser Pflegesystem. Und dann den Leuten vorzuwerfen, sie kommen hierher, um abzusahnen.
Doch solange es irgendwie funktioniert, wird verdrängt, welchen Preis die betreuenden Frauen bezahlen. Sie werden häufig ausgebeutet, haben wegen der Sprache einen eingeschränkten Kommunikationsradius und wenig Freizeit. Auch unter legalen Bedingungen ist der Job schon schwer genug. Die Frauen sind oft einsam und von der eigenen Familie, den eigenen Kindern, hunderte von Kilometern entfernt. Maria Kubiela arbeitet deswegen in einem sogenannten Tandem. Sie wechselt sich mit einer anderen Frau ab, sammelt so ihre freie Zeit. Das erlaubt ihr, alle paar Wochen nach Hause zu fahren. Auf ihren Mann, ihre Tochter, ihre Enkel will sie nicht zu lange verzichten.
Familien warten, ja. Muss fahren nach Hause und zurück.
Veronika fährt immer zu den Feiertagen nach Hause. Sind das nicht zu lange Abstände? Hat in ihrer Familie niemand etwas dagegen?
Ja, mein Sohn.
Veronikas Augen sind voller Tränen. Der 19-jährige Sohn war auch der Einzige, der sie bat, zu bleiben. Doch wer hätte dann seine Ausbildung finanziert? Wer hätte für Veronikas Rente vorgesorgt? Ich versuche, das Beste daraus zu machen, sagt Catalina Miron. Heimweh? Oh ja, das hat sie. Aber sie lacht es weg.
Sogar der Himmel ist hier anders. Und das Gemüse schmeckt anders. Aber ich komme zurecht. Ich habe mich angepasst.